geht es euch auch manchmal so. Da singt man ein Lied, das man gut kennt. Schönes Lied, mitten drin, und plötzlich realisiert man, was man hier singt. Wie herausfordernd das manchmal auch ist, wo wir hier singen. Wo man so locker, flockig, vielleicht manchmal gedankenlos singt und doch recht steile Aussagen, die wir manchmal machen mit Liedern. Ich gebe alles hin für dich. So leicht gesungen, so leicht gesagt. Manchmal schluckt man leer in so einem Lied. Gut, wenn wir es aus Überzeugung einstimmen können. Wir stimmen ein in eine neue Predigtserie. Die Jesusbewegung. Nachfolge. Und heute starten wir mit dem Thema, wenn Jesus ruft. Was ist, wenn Jesus ruft? Da können wir alle jetzt wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen. Erzählen, wie wir das alle schon erlebt haben. Und wir wollen einsteigen heute mit dem Blick in zwei Leben, in zwei Menschenleben, die das erlebt haben, wo Jesus gerufen hat. Das Erste, da gehen wir an Zoll. Als er weiterging, Jesus ist gemeint, und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, dort sitzen und sagte zu ihm, komm, folge mir. Der stand auf und folgte ihm. Kurz, bündig. Wenn ich es vielleicht geschwind in Erinnerung rufen, was da passiert. Wir befinden uns an einer Zollstelle, und das ist nicht ganz das Gleiche, wie wenn wir heute zu Bargen oder zu Deingen über den Zoll gehen. So Zollstellen hat es nicht einfach an der Landesgrenze gehabt, zu Israel, sondern das sind eigentlich so Steuerposten gewesen. Da hat man Steuern abgeliefert. Wir müssen uns das mehr vorstellen, wie wenn du auf Italien fahrst mit dem Auto und all Bot auf der Autobahn kommt so ein Zoll, oder? Eine Zahlstelle. So war das. Die Römer haben auf diese Art ihre Staatskassen aufbessert und die Zollstellen haben sie verpachtet. Also wie System wie bei McDonald's, oder? Kannst so einen McDonald's pachten. Kannst so eine Zollstelle pachten, und die ist am meistbietenden gegeben worden von den Römern. Da hätte einer kommen und sagen, okay, ich will die Zollstelle pachten, ich zahle so und so viel, und der, der am meisten geboten hat, hat sie bekommen. Logisch, wenn du einen höheren Einsatz hast, dann muss der irgendwie wieder erwirtschaftet werden. Die Rechnung ist schnell gemacht, und die haben die Pächter durch die Zollgebühren von ihren Landsleuten wieder eingeholt. Natürlich mit Gewinn. Jetzt ist der Levi genau so ein Pächter. Das ist einer, der geschäftstüchtig ist. Der hat sich überlegt, wie komme ich schnell zu Wohlstand? Wie werde ich schnell reich? Und so hat er hat wahrscheinlich schon ordentlich Geld gehabt, sonst hätte er gar nicht können, so eine Zollstelle pachten, hat er sein Geld eingesetzt, um noch mehr daraus zu machen. Und der Levi, denke ich, der war so einer gewesen, da ist das Geschäft über alles gegangen. Ich glaube, so ein Zöllner, das war einer gewesen, der ist fürs Geschäft über Leichen gegangen. Hauptsache Gewinn. Er hat Geld höher geachtet als sein eigenes Volk. Und er war Jude gewesen. Er hat gewusst, dass sein Volk nicht irgendein Volk ist, sondern das Volk Gottes. Er hat seinen Profit höher geachtet als das Gesetz, weil er hat als Jude nicht dürfen mit Heiden geschäften. Das ist nicht gegangen. Er hat das Gesetz übertreten. Er hat damit seinen Profit höher geachtet als Gott selber. Der Levi hat eine klare Agenda gehabt. Er hat gewusst, was er will, und für das hat er alles eingesetzt. Weil für das hat er nämlich viel eingesteckt. An Verachtung, an Hass, an Ausgrenzung. Ein so ein Zöllner hat nicht mehr dazugehört zu Israel. Und da hat er zu spüren bekommen. Die Schriftgelehrten haben zu einem ermahnt, haben ihn als Gesetz erinnert, haben ihn aufgerufen, zu opfern und Buße zu und umzukehren. Alles ohne Erfolg. Das Geschäft kommt zuerst. Und dann kommt einer und sagt zum Levi, der in seinem Zollhäuschen hockt: Folg mir nach. Der steht auf und geht. Der stand auf und folgte ihm. In Lukas 5 ist die gleiche Geschichte noch mal ein bisschen krasser überliefert. Dort heisst es nämlich: Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Und wenn da steht alles, ist das alles. Er hat seine Karriere aufgegeben. Er hat sein Einkommen aufgegeben. Er hat seinen Einsatz aufgegeben. Er hat alles losgelassen, was er hatte. Weil er hat ja sonst nichts mehr gehabt als sein Gewinn. Er war ja ein Ausgestoßener. Ohne zu zögern steht der Kerl auf und hat alles losgelassen und ist Jesus nachgefolgt. Im Gegensatz zu dem ist alle Moralpredigt vorher, alles Gesetz, erinnern an das Gesetz, alle religiösen Ermahnungen, kein Erfolg, keine Chance. Null. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Komm mit, und er geht. Und wir werden sehen, dass das mit Beziehung zu tun hat. Weil Jesus ist zu ihm heim nachher, ist bei ihm eingekehrt, hat bei ihm gegessen. Und alles hat sich genervt, weil zu so einem gehst du einfach nicht. Es war Beziehung da. Und der Levi hat für das alles aufgegeben. Wir wechseln die Szene, wir schauen ins nächste Leben nie, die nächste Person an. Und das ist ein Mann, ein junger Mann, ist er noch auch in Übersetzungen geschrieben. Der kommt zu Jesus zu rennen, fällt vor ihm auf die Knie und sagt zu einem: Guter Rabbi, guter Lehrer, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt unter anderem zu mir: Bursch, das weißt du. Muss ich dir das wirklich noch mal sagen? Du kennst doch das Gesetz. Du zählst nicht. Zählt alles auf. Und der sagt: Ja, da habe ich alles gemacht, von klein auf. Ich kenne das Gesetz und ich habe es gehalten. Und dann sagt Jesus: Eins fehlt dir noch. Gib weg, was du hast, und folg mir nach. Die gleichen Worte, wie der Levi gehört hat. Folg mir nach. Wenn wir das vergleichen miteinander, der Levi und der junge Mann, dann sehen wir viele Parallelen. Sie sind nämlich beide reich. Beide haben eigentlich viel zu verlieren, oder? Beide zusammen haben offenbar keine Gemeinschaft mit Gott. Auch der junge Mann, der so fromm ist, keine Gemeinschaft mit Gott, er hat keine Heilsgewissheit. Was muss ich machen, dass ich gerettet werde? Der Kerl weiss das genau. Und eine weitere Parallele ist der Ruf, komm, folg mir nach. Da haben die drei Sachen haben die zwei genau gleich. Was anders ist, der junge Mann ist fromm im Gegensatz zum Zöllner Levi. Das ist ein Frommer. Der hat alle Gebote von Jugend an gehalten, der Zöllner nicht. Der nicht, er schon. Und was auch anders ist, ist die Reaktion auf den Ruf. Der Mann, der Junge, der geht traurig, läuft er davon. Der Levi läuft freudig mit. Und ich habe mich gefragt, warum fordert Jesus vom reichen Jüngling etwas, was er vom Levi nicht verlangt? Warum? Und ich habe gemerkt, ja, vom Levi muss es gar nicht verlangen. Der macht es einfach. Und beim reichen Jüngling spricht Jesus ein Problem an, das im Weg ist. Das war beim Levi gar nicht im Weg. Der ist einfach mit. Der hat einfach losgelassen. Der Levi hat unbedingt Gemeinschaft mit Jesus. Und darum ist er ihm nachgefolgt. Der Jüngling, der hat nicht Gemeinschaft mit Jesus gesucht. Der wollte gerettet werden. Das war sein Anliegen. Nicht Gemeinschaft mit Jesus. Und darum ist er traurig weggelaufen. Ich habe hier eine Zeichnung dabei. Wenn wir das anschauen, haben wir hier das Thema Gemeinschaft mit Christen. Hier haben wir Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diese Linie nehmen, dann ist hier drüber Gemeinschaft mit Christen, darunter keine Gemeinschaft mit Christen. Hier haben wir Gemeinschaft mit Gott, hier haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Wo ist der Levi, der einem Jesus begegnet? Da unten, oder? Da unten ist der Levi. Er hat keine Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Er ist da in. Wo ist der reiche Jüngling? Das ist einer, der das Gesetz hält. Das ist ein guter Jude. Das ist ein Vorbild. Der hat Gemeinschaft mit seinem Volk. Beide haben keine Gemeinschaft mit Gott. Jesus ruft, folg mir nach. Und der Levi geht zu Jesus. Und er geht in die Gemeinschaft mit den Jüngern. Da hin, wo Jesus mit uns möchte. Der Levi bleibt, wo er ist. Ist das möglich, Gemeinschaft zu haben mit Gläubigen, mit dem Volk Gottes, mit Christen, ohne Gemeinschaft mit Gott zu haben, kann man da. Anders gefragt, wo würdest du dich einordnen? Wo bist du? Ich habe lange den reichen Jüngling einfach ein bisschen gefunden, wie kann man nur. Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, ich habe so viel gemeinsam mit dem. So Geschichten sind ja wie Gleichnis, oder? Und bei Gleichnis geht es immer so ein bisschen um die Frage, Herr, was meinst du mit dem? Wer bin ich da in dem Gleichnis? Und ich muss euch sagen, ich bin viel mehr der hier als der Levi. Ich war nie so ein Zöllner. Ich bin in einem frommen Umfeld, habe ich aufwachsen. Ich habe mich als Teenager bin ich zu Jesus und habe gesagt, ich will gerettet werden. Aber ich wusste, was ich will. Ich wollte unbedingt Fürster werden. Und ich wollte nicht, dass Jesus dort irgendwie sagt, folg mir noch. Das war nicht die Idee. Ich wollte in den Himmel kommen. Und ich hatte Gemeinschaft mit Christen. Ich bin dann später in die Jugendgruppe. Ich habe möglichst geschaut, dass ich mich nie verschwätze dort. Ich habe mich nicht getraut zu beten. Ich habe gedacht, ja, schauen, dass niemand merkt, dass, ja, wo ich eigentlich stehe. Hat niemand gemerkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, so nicht. Und dann bin ich an dem Punkt, wo Jesus gesagt hat, lach los, was du hast. Und ich habe gewusst, das betrifft meinen Beruf, das betrifft mein ganzes Leben. So wie ich mir es vorstelle. Das kostet mich alles. Aber es hat nur die Alternative gegeben. Oder traurig wegzulaufen von Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe das Herz in beide Hand genommen und habe gesagt, Jesus, kannst alles haben. Alles. Du darfst mein Leben haben. Meine ganzen Wünsche von der Zukunft, was ich will. Und immer, wenn ich wieder hinter das zurück will und ich weiss, ich will wieder hinter das zurück, dann nimm ich wieder bei dem Wort. Später ist der Prediger auf mich zugekommen und hat gesagt, du solltest IG-Leiter werden. Und seitdem verstehe ich den Jona. Das gleich gemacht wie der. Ich habe Spitzensport gemacht, ich hatte keine Zeit für IG-Leitung. Und ich habe gesagt, nein, dort, Jesus will mich dort haben. Ich bin in diese Richtung gerannt, aus aller Kraft. Und ich habe es fast geschafft. Ein Wimpernschlag und ich konnte an die Weltmeisterschaft. Aber eben nur fast. Nur fast. Und Jesus hat gesagt, lach's los. Folg mir noch. Ich war wieder die beim reichen Jüngling, ich habe es wieder buchstabiert. Ich bin eingeleitet worden. Es haben immer wieder Leute gesagt, du wärst doch einer für, als Prediger, du wärst doch in vollzeitlichen Dienst. Ich verstehe den Mose. Das kann ich nicht. Ich kann nicht so gut reden, ich kann nicht, nein, das kann ich nicht. Und Jesus ist wieder gekommen und hat gesagt, lach alles los. Und ich bin nicht Prediger, weil ich das unbedingt wollte. Ich bin es, weil Jesus gerufen hat, folg mir nach. Und zwischendurch, also wenn ich will das auch sagen, wenn ich heute zurückschaue, denke ich, yes, Jesus, danke. Danke, hast du gerufen. Danke, hast du nicht locker gelassen. Im Rückblick, aber weißt du, wenn du so drin bist, im Alltag, ich manchmal denke, ich weiss, warum Jesus meinen Arm nicht hält. Ich wäre doch längst wieder am Holzen. Ich beiz wieder ein bisschen, oder? Ich habe jetzt habe gemerkt, dass es Einhandmotorsagen gibt. Jetzt habe ich den fösteren Deal, jetzt kann ich Schlagraum machen für unseren Schwedenofen. Schwingen wieder einen Spalthammer und so üben zu treffen mit einer Hand. Und wenn du mich fragst, geht das gut? Nein, es geht nicht gut, aber es ist herrlich. Wieder im Wald. Ich bin nicht Prediger, weil ich das auch will. Und eines, und das ist noch nicht so lang her, zur Nacht, habe ich gesagt, nein. Weißt, ich bin so in eine Spirale reingekommen und habe mir leid da. Ich habe gesagt, nein, weißt du, also, ich stelle mir das Leben anders vor. Das brauche ich nicht mehr. Ich weiss zwar nicht, was, ich kann ja nicht in den Wald zurück, aber morgen, wenn ich aufwache, wenn ich aufstehe, schreibe ich Kündigung. Dann bin ich eingeschlafen. Nächsten Morgen aufgestanden und schon noch gewusst, was ich entschieden habe. Aber ich höre eine Stimme. Rolf, für wer machst du es? Nur da, nur diese Frage. Rolf, für wer machst du, was du machst? Geht es jetzt um dich? Oder um mich? Und dann war es wieder klar. Nein, um mich soll es nicht gehen. Jesus ist gut. Ich mache weiter, ich mache für dich. Aber ich kann den reichen Jüngling verstehen. Manchmal fragen mich, wie viele Menschen gehen ein und aus in der Gemeinde, die hier anstehen. Da siehst du ein Amt nicht an. Manchmal merkst du es. Weißt du, wie das wäre? Die Wüstenwanderung ohne Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Der Mose mit dem Volk und die wollen nicht Jesus nachfolgen. Weißt du, was dort passiert? Bei der erstbesten Oase hocken sie ab, oder? Kein Schritt weiter. Wenn es darum geht, das verheißene Land einzunehmen, nein, keine Veränderung bitte, das ist gefährlich. Lieber noch mal 40 Jahre in der Wüste ringsum. Weißt du, wie die Gemeinde funktioniert ohne Nachfolger? Nur ja, keine Veränderung. Das ist gefährlich. Lieber bleiben, bis es zu spät ist. Viel Bremser, es geht nur schleppend voran. Viel zu lange in der Wüste. Warum beruft Jesus einen Levi? Warum sagt er zu einem Levi, folg mir nach? Was denkt ihr? Was ist der Grund für diesen Ruf? Warum sagt er es zu einem Petrus, zu einem Judas? Warum? Warum sagt er an einem Rolf, folg mir nach? Was ist der Grund? Ich weiss nur einen. Gnade. Weißt du, vielleicht hast du auch schon zu denen gehört, die im Turn gestanden sind und darauf gewartet haben, dass sie gewählt werden, zum Sitzball machen, in welche Mannschaft. Bei Jesus musst du nicht warten und er nimmt nur die Besten. Sonst hätte der Judas nicht ausgewählt oder ein Levi. Du musst dich bei ihm auch nicht bewerben und das Dossier einreichen, ob du genug gut bist. Das musst du alles nicht. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Es ist Gnade. Wenn Jesus in dein Leben ruft, folg mir nach, ist es Gnade. Kein Verdienst, nichts so. Und das sagt er zu denen auch, die es gar noch nicht wissen, da aussen, oder? Das sagt er auch denen. Er hat es an einem Levi gesagt, hat er gar nicht gewusst. Vorher. Und Jesus möchte, dass wir da den Menschen bekannt machen. Dass er sie ruft in die Nachfolge. Nicht ihr habt mich erwählt. Unabhängig von Status, von Vorwissen, von Verdienst. Und dann ist eine Verheißung drauf. Jesus sagt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Darauf ist eine riesige Verheißung. Es geht um die Beziehung mit Jesus. Und es geht darum, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die stehen dort dazwischen in Konkurrenz. Und wie die Situation bei dir aktuell aussieht, das weisst du ganz genau. Das muss ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir auch gar nicht sagen. Aber eins darf dazu sprechen, Jesus ruft. Ob du ein reicher Jüngling bist oder ein Zöllner Levi. Jesus ruft beide genau gleich. Folg mir nach. Und das ist Gnade. Das ist verheißungsvoll. Das ist Beziehung. Und ich will schliessen für heute mit einer Aussage, die heisst, heute, wenn ihr meine Stimme hört, oder wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Wenn der Heilige Geist dich angesprochen hat, wenn du diesen Ruf jetzt gehört hast, folg mir noch ganz neu. Jesus ruft immer wieder bei mir. Den Entscheid muss ich immer wieder, darf ich immer wieder treffen. dann verschließt dein Herz nicht. Du kannst das loslassen, was dran ist, und fröhlich mit Jesus von hier wieder heimgehen. Oder du kannst dich daran festheben und traurig bleiben, wo du bist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Hebräer 3, 7. Hebräer 3, 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Hebräer 4, 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Einmal könnte Zufall sein. Wenn jemand etwas zweimal sagt, solltest du hören. Bei dreimal ist das lebenswichtig. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen: Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären: Ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ich habe nie auf mich gehört. Ein Ruf von Jesus für reiche Jüngling, wie ich, auch wenn ich nicht mehr der Jüngste bin. Und doch fordert mich da Jesus ganz fest raus. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Vielleicht machst du es wie der Levi. Du weißt sofort, was dran ist, und du machst es. Vergiss nicht, das hat Öffentlichkeitscharakter. Der Levi ist zu dem gestanden. Er hat es öffentlich gemacht, er hat es festgegeben. Ich folge jetzt Jesus. Nicht mehr am Zoll, nicht mehr der Römer. Vielleicht à la Jüngling, ein trauriger Heimweg. Weiter wie bis jetzt. Vielleicht ist der Weg in die Seelsorge gut. Zu einer Person, die du Vertrauen hast, oder in der Kleingruppe darüber reden. Weil manchmal ist es ein Weg zu diesen Schritten. Aber der Weg ist nicht das gleiche wie die lange Bank. Heute ist ein Entscheid dran. Ich bete. Jesus, du rufst. Und ich möchte dir Danke sagen für dein Rufen, für deine Geduld mit mir. Ich bin schwer von Begriff. Mein Herz hängt sich so schnell an Sachen, an eigene Vorstellungen. Und ich tue mich schwer, loszulassen davon und dir zu vertrauen. Danke, dass du parat bist, zu helfen. Danke, dass du meine Geschwister da siehst und jedes siehst, was steht und was dran ist. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Geduld. Danke für dein Rufen. Danke für die guten Entscheidungen, die du, Heiliger Geist, bewirkst. Und für den Schritt in deiner Nachfolge. Amen.